Moin Fizi, wie war dein Training, wie läuft's?
Ja moin, Training läuft super, ich bin sogar schon Rennen gefahren.
Jo,
ja,
wo das denn?
Es lief super, ja, wir sind in Holland ein Rennen gefahren und es lief super, ist immer dabei, alles geil, wie halt im Sommer, nur halt
bei du hast halt den gewonnen?
Na, am Dreiviertel des Rennens habe ich Magenprobleme bekommen. Ich hatte mir ein neues Pulver in die Flasche getan, das hatte ich mir einen Tag vorher gekauft und mein Magen verträgt das nicht, sonst hätte ich das natürlich gewonnen.
Lag aber nicht an den 5 Frikandel vorher.
Niemals.
Vatasia, der Jedermann-Podcast. Darüber müssen wir reden. Mit Velofiz und dem Jedermann-Jupp.
Ja, herzlich willkommen zu unserer 12. Ausgabe von Vatasia, dem Jedermann-Podcast. Vor mir sitzt schon halb austrainiert, ja, mein lieber Kollege Daniel Fietz.
Ja, hey, mir gegenüber sitzt komplett austrainiert mit über 160 Kilometern an einem Samstag und wie viel waren es heute?
Heute waren es, glaube ich, knappe 70 zum Ausfallen.
Also, Kopfrechnen mal 230 gerundete Kilometer am Wochenende. Das in einem Januar, Hut ab, Jupp, geht auf die Langstrecke dieses Jahr, oder?
Die einen sagen gut, die anderen sagen, wie kann man so viel Kilometer ballern? Also, da gibt es ja auch immer Meinungen, ne? Der eine sagt, viel fahren, mehr ist mehr. Mhm. Der nächste sagt, weniger ist mehr. Die Meinungen sind auch da, wie immer, verschieden.
Aber der Jupp hat sturmfrei, der kann, ne?
Ja, ich bin Strohwitwer im Moment. Ich lass laufen.
Und es ist keine Fußballsaison. Was willst du machen, ne? Winterpause.
Ja.
Wetter war okay.
Im Fernsehen läuft nur Cyclocross, glaube ich, heute. Waren die, die Landesmeisterschaften?
Ich glaube, die Landesmeisterschaften in Niederlanden, Belgien, Deutschland, ja, wahrscheinlich Frankreich auch, ja.
Live kam nichts, kann man sich nachher nur auf YouTube angucken. Und
der Dschungel also, geht erst um 9:45 los, ne?
Guck ich nicht.
Was?
Kann ich mir nicht angucken.
Alter, klar.
Oh Gott, Sigi.
Hör auf, ey. Ich warte darauf, dass Jan Ulrich irgendwann nach ihm kommt.
Ach nee, wollen wir uns nicht ausmalen, was dann los ist. Fahrertypen, heute sind wir endlich wieder beim neuen Fahrertyp.
Lang wieder schleifen lassen, ne?
Ja.
Viel zu lang.
Was heißt schleifen lassen? Die Sendungen sind pickepacke voll mit den wichtigsten Infos und heute hauen wir nochmal einen Fahrertyp raus.
Einen richtig guten.
Der Fahrertyp ist der Alleszusager.
Oh ja, ein ganz feiner Kerl. Eigentlich ja immer, also sozial vernetzt im Team oder in der Radsportgruppe, weil sonst könnte er nicht allen zusagen, wenn er keinen Kontakt zu anderen hätte.
Ja klar, er ist ja auch im Team, weil er auch so ein Teamplayer, Teamfahrer ist und auch gerne mit dem Team alles fahren will,
ja.
Was oft nicht hinhaut.
Alles, was es gibt, fahren will, willst du sagen.
Auch gerne 2, 3, 8 Sachen an einem Tag.
An seinem Geburtstag, wo die Schwiegermutter 90 wird und fährt er noch 3 Rennen. Zumindest im Januar, wenn die Planung für September ansteht.
Der gleichzeitig der Hochzeitstag noch ist.
Genau. Ja, was macht ihn aus? Trainingstechnisch hat er eher Ausreden als Kilometer auf dem Tacho, ne?
Er nimmt sich auch da viel vor und sagt auch zu. Also auch wenn man sich mal verabredet für eine Trainingsausfahrt, macht man ja hier und da, macht ihr es auch schon mal im Team, dass ihr
Leider zu selten. Wir sind ja zu unregional dafür. Wir haben jetzt tatsächlich ohne Spaß gestern oder vorgestern ging es bei uns in so einem WhatsApp-Chat, das ist anders als bei euch. Bei uns ist einfach mal Weihnachten haben wir uns mal gegrüßt, ich glaube seitdem ist Ruhe. Aber gewollte Ruhe ist nicht schlimm. Und jetzt gestern kam irgendwie, ist glaube ich auf, dass wir gesagt haben, wir müssen mal irgendwas zusammen fahren, zumindest die ja, wir sind, glaube ich, so 100 Kilometer dazwischen, dass wir da mal ein paar zusammenkriegen, aber andere kommen irgendwo, der Ulle kommt aus Göttingen und so, das wird halt schwierig da mit der Trainingsfahrt mal zusammen, ne?
Ja, aber sonst wird da natürlich auch gerne viel geplant, viel organisiert, wo man dann selber nachher gar nicht mehr dran teilnimmt. Am Anfang wird ja auch immer der Saison diskutiert, was fährst du, ne? Mhm. Wer fährt GCC, wer fährt Lizenzrennen, wer fährt Bundesliga, ne? Ist bei uns bei den Damen ja auch ein Thema.
Stimmt.
Und dann wird eigentlich so alles zugesagt erstmal.
Ja, es werden auch immer Rennen rausgesucht, die kein Mensch kennt oder die man irgendwie mal gehört hat, aber auch irgendwie, die müssen immer alle extrem sein, ne? Also
sie müssen lang sein, sie müssen so sich
höher,
erstmal.
Höher, länger, weiter, schneller.
Ja, ich glaube. Der Alleszusager schlägt die vor und wählt extra so Extremrennen aus mit der Hoffnung, dass keiner zusagt, weil sie zu krass sind oder zu weit weg sind. Und er dann sagen kann, ey, was ist denn mit euch, ihr Pussys, fahrt ihr nicht mit?
Ja, ich glaube aber, dadurch, dass das, also hatten wir ja gerade immer drüber gesprochen, der Zusager, der kommt ja nicht und sagt, hey, lass mal rund um Köln fahren. Und er sagt, lass mal Ötztal fahren. Das müssen ja immer Rennen sein, die so, wie sagt man damals bei Lambock bei dem Film, wo die Coolness im Subtext mitschwimmt. Also der kommt dann so mit, lass uns doch mal, keine Ahnung, in Alpen irgendein Brevet fahren, was 300 Kilometer und 30.000 Höhenmeter hat, was du irgendwo schon mal gehört hast, aber sonstiges weiß, das schlägt er dann vor. Ich glaube, damit auch sein ganz tiefes Jedermann-Fachwissen zu manifestieren.
Ja, um zu zeigen, ich kenne Rennen, die ihr alle gar nicht kennt.
Das meine ich, genau.
Ne? Und klar, dann kommt erstmal, natürlich will er dann, glaube ich, auch so dieses Feedback kriegen. Was? So viel Höhenmeter, so eine Strecke.
Krass.
Bist du verrückt? Was bist du ein krasser Typ? Das willst du fahren? Das ist ja der Wahnsinn. Ne? So dieses Feedback, glaube ich, da brennt da drauf.
Also ist er auch geltungsbedürftig, holt sich diese Geltung aber jetzt, sag ich mal, nicht durch gute Leistungen oder durch krasse Trainingsritte. Ist ja auch manchmal, dass in verschiedenen Gruppen dann einer postet, ich will dich jetzt nicht aufs Korn nehmen, aber ich bin heute 160 Kilometer gefahren.
Ja.
Wobei, hast du gar nicht gepostet, oder? Wo habe ich das mitbekommen? Egal, sag mal, einer postet, ich bin da toll, der will ja auch, dass alle sagen, hey, toll, klasse gemacht, super geiler Typ. Er macht das dann eher, weil halt diese Kilometer halt nicht hat, macht das halt über seinen ja, extreme Rennauswahl oder Veranstaltungsauswahl, die er raussucht.
Ich hatte es gepostet. Ich habe es, glaube ich, bei Instagram gepostet.
Kann sein.
Aber ich weiß, was du meinst. Mhm. Der eine postet Fakten. Klar, will man dann auch irgendwo Bestätigung haben. Du postest sonst ja nur was machen. Damit. Genau, ja. sonst würde ich es für mich abspeichern, gar nicht bei Strava hochladen etc. Aber der eine postet halt Fakten und der andere postet Vorschläge.
Ja, aber auch da die Vorschläge sind auch komplett in allen Facetten des Radsports drin. Also wir reden jetzt nicht, der schreibt dir nicht 30 Rundstreckenrennen, weil er gerade kleine Rundstreckenrennen toll findet. Der schickt dir vom 50-Meter-Sprint übers Rundstreckenrennen bis zum 400-Kilometer-Marathon einmal die belgische Küste hoch und runter. Der will halt alles zusagen und auch alles fahren.
Ja, so, und dann will er natürlich dafür auch extrem trainieren, was er aber dann unverschuldet natürlich nicht umsetzen kann.
Ihm trifft keine Schuld.
Es lässt sich nicht umsetzen.
Er wird ja gern, er wird nicht.
Der Job spielt nicht mit, das Knie spielt nicht mit, der Rücken spielt nicht mit.
Ach, und diese Erkältungen am Anfang des Jahres und dann an Karneval noch was geholt und ach, das ist irgendwie, dieses Jahr ist aber auch Pech. Ich bin die ganze Zeit erkältet.
Und wenn du dann mal noch ein bisschen Zeit hättest oder hast, wo du trainieren könntest, dann kommt die Familie auch noch dazwischen.
Boah, ja, das ist wirklich, also ganz ehrlich, wenn diese Belastungen nicht wären, dann, ich glaube, dann würden wir uns über diese Rennen keine Gedanken machen, weil dann wären wir schon im Profisport angekommen, was er dafür was für Fähigkeiten und die Bereitschaft hat, sich zu quälen, was er gerne alles machen würde.
Ja, diese Vorsätze, die werden ja auch mitgeteilt.
Ja, klar.
Dass er dann, ich fahre, jetzt fahre ich wirklich und trainiere Minimum 500 Kilometer
die Woche.
Die Woche, oder 700.
Wobei, da gehöre ich also zu diesem Vorsätzenkönig. Wenn du siehst, es ja bei uns in der WhatsApp-Gruppe, das ist zum dritten Mal, dass wir im Januar versuchen, alle abzunehmen. Diese Vorsätze, was Gewicht und Training angeht. Training halte ich dieses Jahr, finde ich, für meine Fälle ist gut die Klappe. Da war ich eigentlich auch immer ganz vorne dabei, dass ich dann total Gas gebe.
Ich weine dich ja mit allem, was ich hier gerade sage.
Das stimmt. Nee, ich würde, diese Extremscheiße fahre ich nicht. Also auf die Idee käme ich auch nicht. Zumindest nicht mehr. Aber Gewicht bin ich wieder ganz voll dabei, bin ich auch motiviert abzunehmen. Aber ich weiß genau, also klar, wenn wir da auch Bestätigung haben und klar sind die Ausreden halt immer, ja, wie heißt dieser schöne Jürgen Höller-Spruch, wer will, findet Möglichkeiten, wer nicht will, findet Ausreden, ne?
Ja, obwohl da hat Jürgen Höller, glaube ich, auch kopiert. Also ich glaube nicht, dass er...
Jürgen Höller hat immer recht.
Ist der Größte.
Das ist Paragraph 1.
Der Motivator.
Es ist der Geilste. Und wie heißt sein Ziehsohn? Der Aaron.
Aaron.
Grüße an der Stelle an Aaron.
abnehmen. Also, ja, der alles Zusager. Ich glaube, der hat auch immer ein paar Kiloschen zu viel, ne? So, klar. Ein bisschen Speck, also ein bisschen Hüftgriffe oder wie nennt man das?
Ja, hat zum Weihnachten halt ein bisschen. Seit 10 Jahren ist er halt 365 Tage im Jahr Weihnachten, ne? Also das ist jetzt nicht, das sind nicht die 4 Kilo, ach Mist, meine ich aufgepasst, sondern ja. Das sind vielleicht so 10 Kilo, die aber sich schon, die schon etwas fester drauf sitzen, möchte ich behaupten.
Ja, ist aber Social Media und Tourforen groß unterwegs, oder?
Ja, er benutzt Medienwege, die mir nicht bekannt sind und ich auch ziemlich sicher bin, dass sie nicht mehr zu den coolen Medien gehören. Er geht nämlich in Foren rein oder schreibt in Facebook-Gruppen, in so, keine Ahnung, wo so 20.000 Leute, Rennradgruppe. Und da schreibt er dann rein, er beantwortet auch oft gerne Anfragen, wenn einer fragt, hey, wie ist das und das Rennen? Weiß er auch immer alles drüber und ich bezweifle, dass er das jemals gefahren ist.
Und auch Neulinge werden gerne
an die Hand genommen.
An die Hand genommen. In das Rennradleben
väterlich
eingeführt.
Umarmt.
Ja, ne, wenn jetzt mal neue kommen, hey, ich habe mir jetzt gerade mal ein neues Rad gekauft, ja, ist noch Alu, ne? Hier so ein, sag ich mal, so ein 1.000-Euro-Rad, ne, 105er Schaltung. Alu.
Ich bin jetzt auf Klickpedale umgestiegen.
Ja, ne? Soll ich mir die Beine rasieren?
Genau.
So, und da wird dann auch gerne mal nicht ja, nein geschrieben oder ja, macht mal so oder. Da wird dann auch gern mal ein Aufsatz draus gemacht, ne?
Und auch vielleicht mal Verlinkungen von Artikeln irgendwo.
Da wird sich dann halt mal die halbe Stunde vom Training abgespart und eine Antwort geschrieben.
Um der Welt mal zu zeigen.
2 DIN A4 Seiten.
Um der Welt mal zu zeigen, was geht. Und ich bin mir sicher, dass die Sachen auf dem Computer geschrieben werden, weil so viel kannst du auf dem Handy gar nicht tippen.
Ja, womöglich brauchst du dafür eine Tastatur.
Ja,
dann haben wir den Trainingsplan haben wir gemacht, haben ihn nicht abgefahren und kommen langsam an den Rennen an.
Ja, und dann ist es halt, ja, lustiger ist ja, wir drehen uns ja bei manchen Fahrer, oder anders, nicht im Kreis, sondern viele Fahrertypen, also ist vorm Renntag oder vorm Rennwochenende laufen sie alle zusammen aufs Gleiche. Und da sind es immer die gleichen Sachen. Da ist es die Erkältung, der Job, die Familie. Die großen 3 Ausreden.
Kohle auch eventuell?
Nee, das gibst du nicht zu.
Nicht?
Das gibst du nicht zu. Das kann der Grund, das kann, wieder Verkaufstechnik Jürgen Höller, das kann der Einwand sein, wo der Vorwand Familie vorgeschoben wird.
Ja.
Glaube ich, wenn ich das richtig zusammenkriege. Das glaube ich, wie gesagt, das ist die Sache, dass, ja, die großen 3, irgendwie Familie, Krankheit, wahrscheinlich auch manchmal Thema Knie hattest du, Knie, Rücken, Hüfte. Hüfte ist ja mehr mein Thema.
Ja.
Ja, oder halt der Job, ne?
Und wenn es dann doch ausnahmsweise oder aus Versehen mal klappen sollte, dass man für ein Rennen Zeit hat.
Und auch an der Startlinie steht.
Ist es meistens dann auch ein Trainingsrennen, oder?
Ja.
Weil du startest ja das Training dann meistens erst, ne?
Dann bist du ja wie bei den Ausreden, warum es vorher nicht geklappt hat, wie bei so vielen anderen Fahrertypen halt auch. Und dann fährst du das Rennen und dann gibt es ja 2 Ausreden. Ja, einmal du, zum Training fährst du es, ne?
Ja.
Oder aber du fährst es nicht voll, weil bei den Idioten davor, die können ja alle kein Fahrrad fahren.
Der Klassiker. Was auch schon mal gut ist, du hast dann irgendwie fährst ein kleines Kirchturmrennen, ne? Fährst mit 4 Mann hin, 3 fahren weg, weil die einfach im Saft stehen, du nicht. Und du kontrollierst das Feld dann hinten.
Richtig, genau. Und du störst die Attacken.
Ja.
Du störst die Attacken. Oder halt auch gern genommen ist, du fährst Löcher für den Sprinter zu.
Oder ausbremsen.
Ganz klar, du musst Störarbeit. Du holst die Ausreißer an. Die Ausreißer zurück, so bei einem 50-Runden-Rennen, so die ersten 3,5 Runden.
Ja. Die Saison geht vorbei und du hast nachher
4.000 Kilometer am Tacho. Aber auch nur, weil du noch irgendwie es geschafft hast, im September eine Woche mit deiner Frau nach Mallorca zu fliegen, die mit dem Fahrradfahren nichts zu tun hat und du dir so 3 Tage unter Schlussmachdrohungen ein Rad mieten durftest und diese 3 Tage dann vielleicht mal 200 Kilometer gefahren bist.
Und es stehen 2,5 Rennen auf der Uhr.
Ja.
Und dann heißt es, dieses Jahr ist echt kacke gelaufen bei mir, aber nächstes Jahr.
Genau.
Oder?
Man muss ihm lassen. Es ist ein Stehaufmännchen. Auch wenn der Selbstreflexionsmechanismus da gänzlich gestört ist, steht der, ist ein Stehaufmännchen. Du kannst es nicht anders sagen, ne? Also das ist, kennst du das von den Simpsons, wo Homer in die Steckdose packt und dann so, bist aua, und das geht dann 5 Minuten und er lernt halt nicht, dass es weh tut.
Ja.
So ist es in etwa. Ich glaube, so ist es über 5 Jahre bei ihm. Er packt immer in die Steckdose, es klappt halt immer nicht, es tut immer weh und er macht immer, also man kann ihm alles vorwerfen, aber nicht, dass er den Glauben an sich selber verliert.
Und das ist doch ein positiver Punkt.
Ja.
Und damit würde ich sagen, gehen wir dann auch rüber zum nächsten Punkt. Und zwar neues Rad.
Neue Saison, neues Rad?
Neue Saison, neues Rad.
Gab es Weihnachtsgeld?
Neues Material, ja. Es gab sicherlich überall Weihnachtsgeld. Der eine vom Arbeitgeber, der andere von der Oma. Aber ich denke, es gab überall Weihnachtsgeld. Steuer eventuell. Geld ist wieder im Portemonnaie.
Ja.
Es muss neues Material her.
Der Jupp hat übrigens, wenn ich einschalten darf, sein Aero-Laufrad von seinem Rollenrad getauscht. Und jetzt gucke ich hier auf ein Alurad.
Ja.
Hast du das Laufrad hast du verkauft? Ne, gib zu, du brauchst die Kohle. Das Haus ist zu teuer.
Ich habe es tatsächlich in die Inspektion geschickt. Aber seitdem ich jetzt das Alu-Laufrad vorne drauf habe.
Fährt sich besser auf der Rolle, ne?
Bin ich bei den Zwift-Rennen echt langsamer geworden.
Echt? Ah! Also wird Zeit wieder. Habt Mitleid, liebe Laufradhersteller. Schickt dem Jupp bitte das Rad zurück. Er verliert bei den Zwift-Rennen.
An dieser Stelle, Leze, Jungs. Ach, Leze, gibt Gas, ja, sind meine Leze-Laufräder. Super Laufräder aus Münster, ne?
Ja, gibt Gas, Jungs, der Jupp.
Ich brauche das Aero-Laufrad für Zwift zurück.
Du sitzt doch in meinem Aero-Suit, ne? Wahrscheinlich auf der Rolle.
Unterlenker im Einteiler.
Im Einteiler, Aero-Suit, Überschuhe.
Na, Siggi. Aber nur damit der Schweiß von oben nicht in die Schuhe läuft.
Stimmt auch.
Die Velo 2s oder wie sie heißt.
Genau. Wir kommen vom Thema. Neues Rad, neues Glück.
Ja, jetzt ist natürlich die Frage: Carbonrad oder neuer Trend wieder oder alter Trend zurück?
Back to the roots.
Specialized hatte ja, glaube ich, letztes Jahr mit einem Alurahmen mal wieder Schlagzeilen gemacht.
War das letztes Jahr? Vor einem Jahr ungefähr. War das ein oder zwei Jahre, wo Peter Sagan Australien?
Wollte ich gerade sagen. Da hat der Sagan doch mal mit einem Alurad wieder ein Rennen gefahren. Mhm. Ne?
Ich meine, das wäre dieses Eröffnungskriterium. Ich weiß nicht, ob er die ganze Australien-Rundfahrt gefahren ist, aber zumindest dieses Eröffnungskriterium ist er da auf Alu gefahren. Damit wollte Specialized natürlich zeigen, dass Alu weiterhin wettbewerbsfähig ist.
Und das hat so gut geklappt, dass er danach alles Weitere mit Carbon gefahren ist, glaube ich, ne?
Ja, das definitiv. Ja, ist halt schwierig, weil Carbon ist wahrscheinlich nicht schlecht, sonst würden sie alle fahren. Und es ist auch preislich halt. Also ich weiß nicht, ob man Alu günstiger produzieren kann als Carbon. Und dann stellt sich, also so viel teurer sind Carbonräder halt nicht.
Vermutlich nicht. Und
in einer gewissen, wenn du Qualität und Qualität verbrauchst, ne? Also kannst du ein 10.000-Euro-Rad nicht mit einem 1.000-Euro-Rad vergleichen, aber wenn du gleiche Preisliga nimmst, ja, also Alu, wenn du jetzt so ein, damit fährst du aber keine Rennen, wenn du jetzt so ein Hipster bist oder so ein, ja, wenn du mal Bock auf was Geiles hast, dann holst du dir einen gemufften Stahlrahmen nochmal oder so, ne? Also so ein bisschen Retro haben willst, ist der gemufft? Jupp zeigt, der ist dein Pinarello, das rechts von mir steht.
Pinarello Stahlrahmen ist handgemufft, ja.
Ist handgemufft und eine Shimano Sora-Schaltung. Das tut mir im Herzen
weh. Das sind nur die Hebel. Hinten ist eine Shimano 600 oder 6000, wie heißt die? Das ist der Vorgänger von der Ultegra.
Ja. Und ich sehe 105er. Ach Gott, was ist das für ein. Wenn ich der Rahmen wäre, das ist ja irgendwie, weißt du, du nimmst keine Ahnung, ja, ein Ferrari ist was hochgegriffen, aber einen italienischen Sportwagen und tust da Corsa-Felgen drauf.
Das sind Rigida-Felgen.
Ja, die Felgen sind okay, aber.
Ja, das Rad ist doch da, weil es aufbereitet wird.
Sollen wir mal bei eBay gucken, ob wir eine schöne.
Und ich glaube, hier Kettenblatt, das wäre das Richtige für dich. Da ist, glaube ich, 5342 drauf.
Geil. Das ist cool, aber sollen wir das, wenn wir das Rad mal irgendwann machen, dann muss da Kampa drauf. So eine schöne 10-fach-Kamper-Rekord.
Ja.
Mit Alugriffen aber.
Können wir machen.
Wir kommen vom Thema weiter. Neues Rad.
Neues Rad, ja. Carbonrad oder Alurad? Carbon-Laufräder oder Alu-Laufräder?
Wie wir es gerade bei deinem Rollenrad hatten wahrscheinlich, machen das, denke ich mal, viele. Im Training immer noch einfach der Pflege halber und der Alltagstauglichkeit die Alu. Bomber. Ja. Im Rennen dann die Carbonlaufräder. Ich habe jetzt, muss ich gestehen, die letzten paar Jahre gar nicht mehr so auf neue Räder geachtet. Es war aber immer so, dass wenn du neue Räder holst, du eigentlich einen tollen Rahmen hast, eine tolle Schaltung, eine tolle Ausstattung. In der Regel aber etwas schwächere Laufräder drin, weil man die Wettkampflaufräder ja eh selber hat.
Ja.
Da kann jetzt, und da wäre natürlich die nächste Frage, die wahrscheinlich bei dir auf dem Zettel steht, ist Disc oder Felgenbremse.
Korrekt.
Da ist natürlich der Wechsel, dass die Felgen jetzt anders beansprucht werden bei einer Disc Scheibe oder die Ansprüche an eine Felge anders sind als bei einer Felgenbremse. Sprich, die Speichenanzahl wird wieder ein bisschen mehr bei Diskbrädern. Aber du kannst halt Carbon auch im Regen fahren auf einmal, weil gebremst wird an der Scheibe und nicht mehr oben an der Flanke. Was natürlich die Räder, die Hersteller auch wieder verleitet, andere Räder anzubieten. Das heißt, wenn du heute Diskräder kaufst, die haben alle in der Regel schöne Carbonfelgen drauf und nicht mehr diese billigen Trainingslaufräder.
Ja.
Da gibt es auch so ein bisschen eine Änderung.
Vor- und Nachteile?
Disk
zu
Vorteil,
Felgenbremsen.
Vorteil ist, bremst besser. Vorteil ist, ist es neu. Nachteil ist, sieht halt scheiße aus. Ne? Ich weiß es nicht.
Nachteil ist, glaube ich, bei einer Reifenpanne, du hast einfach längere Wechselzeiten.
Ja, da haben ja die Profiteams teilweise mit dem Steckachsensystem, da kenne ich mich jetzt gar nicht so aus, aber ich habe gesehen, dass manche Profis so Akkubohrmaschinen haben, dass sie das dann irgendwie aufschrauben, ja, nicht einen Schnellspanner aufmachen. Ja, wobei, da hatten wir ja schon mal drüber geredet, ob wir Flickzeug mitnehmen oder nicht. Wenn du Platten hast, dann ist das Rennen ja vorbei. Ob du eine Minute brauchst, bei uns ist das ja egal.
Bei uns ist es relativ egal. Je nachdem, okay, vielleicht, wenn du auf eine Teamwertung fährst, ne, bis in der Spitzengruppe, fällt's raus. Wenn du noch schnell genug wechselst, ja, vielleicht hast du dann 3-4 Minuten Vorsprung. In 3-4 Minuten kriegst du eigentlich einen neuen Schlauch reingezogen.
Ja,
so,
aber dann.
Aber wenn du schon, ich habe es mal gesehen bei Paris-Roubaix, normalerweise wechseln die, wenn die einfach nur ein neues Vorderrad reinknallen, glaube ich, innerhalb von 10 Sekunden haben die es drin.
Wobei du da natürlich die Sachen musst, du musst halt eins verfügbar haben. Gerade Paris-Roubaix.
Ja.
Es muss ein Auto gerade hinter dir sein oder es muss an der Straße stehen. Das ist ja das große Glück.
Ich glaube, ich habe es mal gesehen, für ein Scheibenrad haben sie, glaube ich, eine Minute gebraucht.
Ach, doch, so lange?
So, und ob du jetzt 10 Sekunden aufholen musst zum Feld oder eine Minute, ne, das kann schon entscheidend sein. Und glaube ich, vielleicht auch ein Punkt ist noch Scheibenbremse zur Felgenbremse. Du hast halt bei einer Scheibenbremse die ganze Hydraulik. Die Hebel sollen ein bisschen klobiger und unhandlicher sein. Die sollen nicht mehr so elegant in der Hand liegen.
Ich bin sie selber ein, zweimal, sag mal, Probe, was also so, ne, aufs Rad gestiegen, ein Teamkollege von uns hat ein wunderschönes, ich glaube, es ist ein Specialized Venge mit einer E-Tab und Disk-Schaltung und bei der Teampräsentation.
Disk-Schaltung?
Was laber ich denn? Eine E-Tab-Schaltung und Disk-Bremsen.
Ah, die also, kenne ich, ja.
Was ich geil finde an dem Rad ist, es gibt einfach keine Züge mehr. So ein Rennrad hat, ich weiß nicht wie viele, 100 Jahre aus Zügen bestanden,
ja.
Schaltung, Bremsen, da gibt's einfach keine mehr. Das finde ich ganz gut. Ich bin's gefahren, fühlte sich geil an, klar, die Bremsgriffe, aber da gibt's ja jedes, da gibt's ja immer, es gab mal größere, dann werden sie kleiner, jetzt werden sie wieder ein bisschen größer.
Ja.
Hat auch ein bisschen mit der Hand zu tun. Wenn du große Hände hast, kannst du es besser packen. Und die sind ja schon wieder kleiner geworden als am Anfang, wo diese Höcker oben drauf, wo diese Hydraulikpumpen drin waren.
Ja.
Oder Zylinder. Ja, also ich glaube, der Vorteil ist noch, bleiben wir bei den Laufrädern, dass die halt, dass du eine Felge nicht mehr abbremsen kannst. Also, dass du die rund gebremst hast über Jahre. Wobei, wenn du eine Felge rund gebremst hast, dann bist du die wahrscheinlich 5, 6, 7 Jahre gefahren. Da ist die auch so durch irgendwo.
Ja, ja, ich habe auch mal, also, ich sag mal so, Alu-Felgen, die du im Winter fährst,
ja,
bei Dreck und Regen. Normalerweise sagen ja die Hersteller, wenn du durch den Regen gefahren bist, musst du erstmal deine Felgenflanke kurz mal drüber wischen, sauber machen, die Bremsbeläge auch sauber machen.
Steinchen vielleicht raus.
Ja, weil du halt diesen ganzen Dreck hast und weißt vielleicht selber, dass nachher wie Schmirgelpapier und da jagst du ja nachher, wenn die Felgenflanke so rau ist, jagst du ja eigentlich im 4-Wochen-Takt einen Bremsbelagsatz durch.
Ich fahre nicht so viel Rad wie du.
Ja, erzähl mir nichts, du machst nur alles heimlich, so, damit die Leute mal Bescheid wissen. Und du radierst dann schon gut das Material runter. Bei Carbon fährst im Sommer, ich weiß auch gar nicht wie, da Carbon ist auch, glaube ich, viel härter als Alu.
Ob man die Rundbremsen, boah, also ich habe es noch nicht geschafft.
Also es gibt Leute, die runter gebremst haben.
Ja.
Ich kenne ja auch so einen Carbon-Doktor und der macht dir ja auch neue Bremsflanken, klebt der dir auf Carbon-Felgen, wenn die runter sind.
Okay.
Also lohnt sich jetzt bei
Lightweights.
Lightweights, genau, aber bei 0815 kannst du dann überlegen, wenn die nach 5 Jahren runter gebremst hast, ob du dann nicht einfach einen neuen Satz holst. Ne?
Dann bleibt wahrscheinlich nur das Argument, Bremswirkung. Jetzt habe ich, glaube ich das, also Disc, eine hydraulische Disc, also ich habe an meinem Winterrad oder an meinem Pendelrad habe ich tatsächlich mechanische Scheibenbremsen. Das ist ganz ehrlich, das ist kein Unterschied zu einer Felgenbremse. Also das ist einfach Spielerei, die war halt drauf. Bringt nichts mehr. außer dass er halt quietscht und schleift. Aber so eine Hydraulik hat natürlich einen höheren Bremspunkt. Da bist du als Ingenieur natürlich wieder gefragt. Wobei ich, hatten wir die Diskussion nicht irgendwo schon mal? Mir kommt das so bekannt vor. Weil das Problem ist einfach, eine höhere Bremskraft auf so einen kleinen Reifen. Jetzt werden die Reifen natürlich immer breiter. Ich glaube, der Standard ist bei so Rädern mittlerweile 28 mm.
Ist nicht 25 noch der Standard, würde ich
ja,
sagen?
Ja, also ich habe das Gefühl, es wird immer breiter.
Ja.
Also ich habe immer noch 23 mm, 25 teilweise jetzt. Aber gerade bei diesen Discs werden die immer breiter, was ja Sinn macht. Angeblich soll der Rollwiderstand gar nicht so viel schlechter sein. Es ist einfach die Zukunft. Und ich weiß, die Discräder gibt es ja schon seit 4, 5, 6 Jahren. Ich weiß, als sie rauskam, da waren die ganzen Zeitungen voll mit Discrädern, Tests und so weiter. Und ich hatte einen Kumpel, der hat bei einem Radhersteller gearbeitet. Und der sagte, Daniel, das ist eine kranke Situation. Wir haben quasi, jeder Hersteller hat ein Discrad. Wir bewerben die Dinger. Wir haben die Zeitung damit voll mit Werbung, mit Tests und so. Es will sie einfach kein Schwein haben. So, dann gab es die Einführung beim Profis. Erst mit der Diskussion, dass man sich verbrennen kann im Unfallfall.
Ja, ich glaube auch wegen Schnittverletzungen, genau. Ne? Wenn dir einer mit so einer Scheibe hinten in die Wade reinfährt, die sind ja auch nicht stumpf,
wenn du den Finger in die Speiche hältst. Wobei, was ich nicht verstanden habe, es gab ja dann diese Erfindung, quasi so ein Plastikkondom über die Scheibe, habe ich nie wieder gesehen.
So ein Cover, ja.
Genau, so, und auf jeden Fall wurden dann wir zugelassen, dann wir verboten und auf einmal waren sie erlaubt seit gefühlten 2 Jahren so ein bisschen. Jetzt fährt quasi fast jedes Team außer Ineos, mit der Scheibe. Übrigens habe ich gesehen, Movistar, habe ich gestern drüber gefunden, Movistar hat ja auch Camper, Canyonrad, Camper und Felgenbremse, haben dieses Jahr SRAM-Schaltung und Ziplaufräder mit Disc.
Mhm.
Nur mal so am Rande. Ist, seitdem die Profis es haben, will es jeder haben. Und jetzt ist es halt, jeder ist bei Disc am Start sozusagen. Und das war halt, meine Theorie ist, wenn die Profis nicht fahren würden, würden wir darüber gar nicht diskutieren.
Wahrscheinlich nicht. Also es ist irgendwo ein bisschen Marketingmaschinerie, ne? Ich meine, man muss ja auch immer wieder was Neues bringen, ne? Du kannst ja nicht jedes Jahr dasselbe Rad verkaufen.
Was willst du denn genau? Wir haben Aero, Gewicht spielt keine Rolle mehr. Du kriegst mit Serienmaterial ein 5-Kilo-Rad hin, wenn Geld keine Rolle spielt. Was willst du denn noch? Wir haben Aero, wir haben gute Steifigkeitswerte. Ne?
Vorbau, ne?
Wir haben Gravel-Bikes, wo kein Mensch weiß, was das jetzt soll.
Mit Doppellenker oder
zum Beispiel, ne? Genau. Also, du musst was Neues erfinden. Wir haben elektronische Schaltungen in Wireless, in Kabel. Erfindest du die Disc? Was kommt als nächstes? Wäre mal interessant.
Ja. Ja, gut, wenn ich dann so ein Rad kaufen will, ne? Also ein neues Rad, dann ist die Frage natürlich, kaufe ich mir ein Markenrad? Kaufe ich mir ein Discounterrad? Was ist überhaupt noch ein Discounterrad? Was ist ein Markenrad? Also Markenrad ist sicherlich sowas wie S-Works, wie Specialized.
Ist das gleiche?
Specialized, Pinarello, ja, Trek.
So High-End-Dinger. So 7.000 Euro aufwärts.
Genau. So, da haben wir aber auch einen Discounter, der es geschafft hat, in die Premium-Klasse aufzusteigen. Das Canyon, oder?
Ja, die Jungs aus Koblenz haben das sehr, sehr gut gemacht. Also finde ich, ich war 1-2 Mal in dem Laden da. Warst du mal da?
Ich war noch nie da.
Krass, also es ist schon geil. Also was so dieses, also ich glaube, die haben eine gute Marketing-Maschinerie oder Jungs, also es ist schon sehr auf Lifestyle, auf cool. Es ist schon weg vom Discounter her oder vom günstig Rad, es ist zum Lifestyle-Produkt in allen Ebenen, ob es das Urban Bike ist oder so.
Nochmal zurück, die waren ursprünglich ein Discounter wie Bike Discount und Rose etc.
Ich glaube, die Geschichte wird da erzählt, wenn du reinkommst. Ich glaube, der Typ hat angefangen, Radersatzteile zu verkaufen aus einem kleinen LKW raus oder so und ist dann immer stetig gestiegen, genau, und war dann sehr lange ein sehr günstiger Direktversender. Du kannst ja Canyon nicht bei deinem Radhändler des Vertrauens kaufen, sondern du kaufst ja Canyon bei Canyon.
Ja.
Und dadurch hatten sie mal einen besseren Preis, weil sie sich halt den Einzelhandel gespart haben und Direkthändler waren. Und jetzt über die Jahre, ich meine, jeder, der halbwegs erfolgreich Fahrrad fährt oder Triathlon oder Mountainbike oder was ist, wird ja von Canyon gesponsert gefühlt. Ne? Also die machen ja auch was Marketing oder Sponsoring extrem viel.
Ja.
Ob es im Nachwuchsbereich, ob es mit den Profis, ob es ne, Triathlon, spielt ja alles keine Rolle, sind die überall da. Und das siehst du ja, wenn du in diesen Laden reinkommst, stehen immer die Räder von Frodeno, von Quintana, Valverde, das ist schon geil.
Aber auch schicke Räder, muss man lassen, ne? Also,
das Marketing ist, wahrscheinlich ist es, ich habe ja immer die Theorie, das kommt, also die Räder sehen ja auch alle irgendwo gleich aus. Ich habe eine Ausbildung in einem Ersatzteilhandel für Autos gemacht und da sagte mir mal einer, früher waren Autos geil, weil in den 70ern hat sich einer wirklich mit einem Blatt und einem Stift hingesetzt und hat gesagt, so muss ein Auto aussehen, weil ich das geil finde. So, und meinte, heute sind Autos, findet er optisch scheiße, weil die alle aus dem Windkanal kommen. Weil die sehen alle gleich aus. Da setzt sich keiner mehr hin und sagt, so habe ich das Gefühl, dass gerade bei Canyon, tolle Räder, gar keine Frage, aber wenn du hinten bei diesem, wie heißt nicht das Aero Road, das andere CF oder so, hinten an der Sattelstütze ist dieses Dreieck vom Rahmen. Das ist ein bisschen dicker und das haben gefühlt, glaube ich, 5, 6 Hersteller mittlerweile.
Der Winkel ist ja ein bisschen ausgefüllt, ne?
Genau, und das meine ich, dass die Räder irgendwo, wahrscheinlich weil es gut ist, weil es einen Sinn hat irgendwo. Es gab ja auch mal einen Rechtsstreit zwischen Cervelo und Canyon tatsächlich im Tretlager, weil die das gleiche hatten.
Und da hat doch Canyon gewonnen, oder?
Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist.
Ich meine schon, ja.
So, auf jeden Fall sind die Räder alle ziemlich gleich. Aero-Räder sind da noch ein bisschen anders, aber diese normalen Einlassungsräder, ja, ziemlich gleich. Da haben sie integriertes Cockpit. So ein bisschen sind wir jetzt gerade so auf die cleane Linie, dass ja nicht da doch alle fast so gleich aussehen. Finde ich ein bisschen schade, aber trotzdem schön.
Ja. Dann ist ja auch die Frage, wenn man jetzt sagt, ne, hier, ich habe ein Markenrad oder Discounterrad, wo werden denn die Rahmen gemacht? Soweit ich richtig informiert bin, gibt es mittlerweile nur noch zwei Produzenten in China.
Ach krass.
Die Carbonrahmen herstellen.
Ja.
Früher waren auch mal die besseren aus Taiwan.
Ja, stimmt.
Wurde jetzt auch wohl eingestellt und es gibt zwei Produzenten, die halt Carbon-Rahmen produzieren. Für
alle Hersteller?
Ich weiß nicht, ob es irgendwo ganz einzelne noch vereinzelt.
Ich weiß, BMC hatte doch mal diesen Roboter in der Schweiz stehen.
Der hat das
irgendwie gemacht. Aber das
ja, die hatten mal einen Roboter von der Schweiz in der Schweiz stehen und der wurde aber auch vom Land subventioniert, weil es sich sonst gar nicht gerechnet hat. Ja.
BMC
das,
Impact.
Das war auch das nur auch ein Rad, was da Impact, dann, oder ja. Es hieß dann das Toprad.
Geiles Rad.
So, und jetzt gibt es natürlich auch Hersteller, die sagen zum Beispiel Trek, glaube ich, ne, unser Top Madonna oder sonst was, das ist noch made in USA. Oder Spitzenhersteller sagen hier, das ist noch made in. Mhm. Jetzt muss man wissen, ab wann darf man das Rad made in Germany nennen? Wenn ich einen Carbonrahmen in China fertigen lasse und den hier hinschicke und den in Deutschland lackieren lasse, darf ich da drauf schreiben, made in Germany.
Ach Quatsch.
So, nur mal so als Hintergrund.
Nein, im Ernst?
Ja,
ich glaube, bei meinem steht nämlich auch was drauf mit manufactured oder designed in Germany. Also so ein Motto so, okay, hätte ich auch sparen können.
Designed in Germany ist, wenn es hier im Prinzip
gemalt wurde,
entwickelt wurde, die Daten runtergeschickt wurden, da aber dann auch lackiert wird. Also in dem Land, wo der Rahmen lackiert wird, in dessen Land darfst du draufschreiben als made in. Also wenn jetzt Trek, das Madone in USA
lackiert,
das Topmodell dann wahrscheinlich nur noch da lackieren lässt,
ja,
dann heißt es hier, unser Topmodell ist noch made in USA. So, wie ist das Vorgehen bei so einer Rahmenentwicklung? Große Firmen, große Radhersteller, die setzen sich natürlich zusammen mit ihren Ingenieuren.
Mhm.
Ich glaube, die meisten sitzen in Europa. In Europa. Glaube ich, auch Specialized wird in Europa, soweit ich weiß.
Haben die nicht so ein Riesencenter in Amerika, wo die ganzen Teams mal hin müssen?
Und ja, so? Das kann sein, aber je nachdem, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eine Agentur, also es ist sehr undurchsichtig. Ich weiß es aber von einem, oder ein Kollege hat es mir erzählt, der auch sich ein bisschen in der Szene auskennt, das wohl so ist. Also ich glaube, es wird sehr viel hier gemacht. Auf jeden Fall wird dann halt ein Rahmen, ne? Hier CAD, das wird dann am Rechner alles erstellt, in CAE, also in CAD wird gemalt, um es mal vereinfacht zu sagen, in CAE wird die Geometrie berechnet, sprich die Steifigkeit, ne? Ich tue die und die Lasten auf das und das, auf
Tretlager,
ja, aufs Tretlager genau. Vorne, auf rechts, die Gabel oder sonst runter, was.
Genau.
Und dann kann ich die auf dem Rechner quasi biegen und sehe dann rot-grüne Stellen, was wird am meisten.
Ja. Und dann tue ich dann auch virtuell da noch eine Lage mehr Carbon rein und gucke, wie sich das.
Genau, ich mache dann einfach dicker, ne? Dicke das Material auf und dann sehe ich das. So. Wenn man dann seine Sachen, sag ich mal, visuell hast du dein Rad fertig am Rechner, dann wird das nach China geschickt zu einem der Produzenten. Und dann sagen die, alles klar, wir nehmen das auf. Und dann fragen die dich, wie viele Prototypen brauchst du?
Ob der jetzt schon Mr. 18 wer bekommt?
Ein bisschen Saft. ja, dann sagen die großen Firmen so in der Regel, nehmen 8 Prototypen.
Okay.
Das heißt, die kriegen dann 8 verschiedene Rahmen, die optisch Außenhaut komplett identisch sind,
aber innen
anders. Zum Beispiel hast du dann beim Oberrohr bei dem einen 17 Lagen, bei dem anderen 18 Lagen, bei dem anderen 22 Lagen.
Okay.
Steuerrohr so und so viele Lagen. Du hast halt überall verschiedene Lagen, um das letztendlich zu testen.
Aber von der Form her, von den Abmaßen, alles das Gleiche.
Außen,
es ging wirklich um
Außenhaut
die
komplett Dicke identisch. Des also die, das Material wird nach innen aufgedickt.
Ich habe mal gehört, dass Profiräder tatsächlich am Oberrohr etwas dicker sind. Ja, stand irgendwann mal in der Tour vor 100 Jahren. Weil
hast du, glaube ich, letzte Folge.
Habe ich schon mal erzählt, da einen Haken dran, mach mal.
Ja. ich mein's ja letztes. Auf jeden Fall hast du dann, fordern die meisten dann 8 Prototypen.
Ja.
So, dann kriegen die 8 Prototypen geschickt, dann werden die vor Ort nochmal geprüft, angeguckt und gemacht.
Werden die auch schon montiert und Test gefahren?
Ja, da gibt es schon
bei Autos so Testfahrer.
Ja, also vermutlich schon. Krass. So tief bin ich nicht drin. Auf jeden Fall weiß ich das meistens in der Regel dann diese 8 Prototypen, weil das ist natürlich auch eine Kostenfrage, ne? Weil für muss halt alles gemacht werden. Ne? Die Form von außen ist ja gleich.
Nee, aber die Form muss ja einmal hergestellt
ja,
werden.
Ja, das ist viel Handarbeit, ne? Prototypen ist eigentlich immer so das teuerste Fahrzeug, was du eigentlich bauen kannst. Ja, dann werden sich wird sich meistens so die Strategie ist dann, dass du dich für 3 Rahmen entscheidest.
Okay.
So, dann sagst du, ich nehme Rahmen 1, 2 und 3.
Ja.
Die anderen benötige ich nicht. Dann sagst du denen Bescheid, bitte zuerst, du nimmst dann immer, zuerst ist eigentlich so vom Marketing clever, was sie auch machen. Muss man drauf achten. Kannst du mal durch alte Generationen von Rädern, ne, die eigentlich gleich sind, wo jetzt kein neues Modell raus ist, sondern immer nur Modelljahr oder so, wie die das nennen.
Ja.
Ne, du hast ja mal ein neues Modell mit einem neuen Namen oder ne, was weiß ich, zum Beispiel Pinarello F8 gibt es ja dann 3, 4, 5 Jahre.
Ja,
und dann kommt wieder ein neues oder, ne, oder ein Specialized Venge, ne, dann gibt es ja auch mehrere Jahre und nicht nur ein Jahr und dann kommt wieder eine komplett neue Geometrie raus. Ja, dann werden die 3 Rahmen genommen und sagen, ich nehme Rahmen 1 zuerst. Das ist dann meistens ein etwas schwererer Rahmen.
Weil mehr Lagen, mehr Stabilität.
Mehr Lagen, mehr Stabilität. Der erste Test ist immer entscheidend. Da soll das Rad natürlich auch gut abschneiden. Ne? Und da wird natürlich geguckt nach Steifigkeit und. So, dann wird das erste Rad genommen. Hat natürlich einen neuen Namen, lässt sich gut vermarkten. Alles geil, geile Lackierung, geiler Test, geht in Verkauf. Geht durch die Decke, wunderbar, ne? Ja. Macht man natürlich Kohle. So, dann kommt das nächste Jahr, dann willst du natürlich nicht dasselbe Rad vom Vorjahr wieder verkaufen, dann machst du vielleicht mal eine neue Lackierung drauf. Verkaufst denselben Rahmen, dasselbe Rad nochmal mit einer neuen Lackierung.
Ja.
So, spätestens im zweiten Jahr sagt der Kunde, aber ja, ich will ja auch was
Neues haben.
Genau, das kann ja nicht sein, jetzt 3 Jahre altes Rad, nur eine neue Farbe, das, ne, da bezahle ich ja nicht dasselbe Geld. Was macht man? Man nimmt den zweiten Rahmen, der weniger Lagen hat.
Macht den leichter.
Der ist ja dann leichter. Und dann kommt jetzt das neue Modell 2020.
300 Gramm leichter.
240 Gramm leichter im Rahmen.
Ach, krass, okay.
So, ja. Dass die Steifigkeit dabei verloren geht, weil weniger Material, ne, irgendwo kommt das ja her, weniger Material, weniger Dicke. Da sagt natürlich keine Marketingfirma was drüber, aber man kommt natürlich in, klar, ein Kaufargument ist immer leicht, man will leichtes Rad haben, ne? Also heißt es 240 Gramm leichter der Rahmen. Zack, nochmal eine neue Lackierung, große Überschrift, ne, leichterer Rahmen, neues Modell, alles viel geiler als vorher. So, dann wird das auch wieder verkauft. Danach kommt das dritte Modell. Dritte Modell ist wieder etwas schwerer, muss man drauf achten. Ist wirklich oft so.
Ach Quatsch.
Ist dann wieder was schwerer, mehr Lagen. Und dann ist wieder das Kaufargument, 30% mehr Steifigkeit im Tretlager oder sonst irgendwo eingebaut.
Ja, ja.
So. Und so hat man dann im Prinzip teilweise, du hast in diesen, auch bei den Profirädern, je nachdem, hast du schon so eine UCI-Nummer, um das zugelassen zu sein. Und daran kann man auch in irgendeiner Datenbank nachgucken, wie alt der Rahmen ist. Also wann der
Urrahmen.
Wann der UCI-mäßig geprüft wurde, weil die ja alle abgenommen werden. Okay. Wenn du dich für die 3 Prototypen entscheidest, wird das natürlich alles abgenommen. Das fängst du dann nicht 3, 4 Jahre später an, sondern das geht alles in einem Rutsch.
Ah, okay.
Und dann kannst du natürlich sehen, wann das die Zulassung hat. Da kann es sein, dass das der Rahmen teilweise 7 Jahre alt ist, aber dir als 2020er verkauft wird.
Ja gut, die Jungs müssen ja wissen, wo man Geld verdienen, ne?
Und deswegen, ne, wenn du clever bist, zum Beispiel ein Aerorad, da kommt es dir nicht auf 200 oder 300 Gramm an. Das Ding soll auf der Geraden bei 40 schnell sein.
Bei uns kommt es nie auf 200, 300 Gramm an. Das ist eine Flasche Bier.
Aber du willst einen steifen Bock haben. Mhm. Ja, du willst einen Rahmen haben, der bretthart ist und gut funktioniert. Dann bist du manchmal besser bedient, dass du das Vorjahresmodell kaufst, was noch etwas schwerer ist, wo halt auch mehr Material drin ist, die Steifigkeit bringt, als wenn du sagst, yo, ich brauche immer das Neueste mit der neuen Lackierung und 240 Gramm leichter, damit ich hier beim Rennradtreff gut aussehe. Von außen sieht das ja gar kein Mensch, weil die ja von außen identisch sind. Ja,
ja, stimmt.
Und dann bist du besser beraten, sparst Geld, weil das Vorjahresmodell meistens günstiger ist. Mhm. Und du im Endeffekt das steifere Rad hast, wenn du das alte Rad kaufst.
Und jetzt verkauft uns niemand mehr ein Radhersteller uns beiden ein Rad, weil du quasi gerade die Machenschaften der Radindustrie aufgedeckt hast.
Ja. Ja, aber wie du sagst, ne, es ist viel Marketing, ne? Du musst das neu verkaufen. Und dann nach dieser Prozedur, wenn du dann meistens diese 3 Rahmen durch hast oder 2, je nachdem, wer was wie handhabt, kommt dann wieder ein komplett neues Modell raus.
Mit dem gleichen Spiel.
Dann geht dasselbe Spiel wieder los. Ja. Du kannst ja nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Ne? Ich meine, wäre ja auch 3 Euro ins Phrasenschwein. Wäre natürlich auch zu teuer. Ne?
Das stimmt. Aber nicht Team Wallraff, Team Jupp.
Ja,
Team Ehm.
So, ich kenne jemanden, der halt auch unten in China war und der halt auch mal einen Rahmen entwickelt hat und der hat mir das gesagt. Und der hat halt auch einen Rahmen für die Bahn entwickelt und der sagte halt, so funktioniert das da. Und da, wo sein China-Rahmen im Prinzip runtergeht, weil dann alle Leute sagen, ja, du hast ein China-Rad, ja, du aber auch, weil es alle ein China-Rad haben. Krass, ne? Und er sagt halt auch, aus dieser Firma läuft halt auch Cervelo und so weiter, wie sie heißen. Ne? Die laufen da auch alle vom Band. Ne? Also da hat nicht jeder seine eigene Firma, seine eigene Produktion, wo dann nur diese Marke, das wird sich nicht rentieren.
Nee, dafür ist, glaube ich, auch die Umsätze. Also man muss sich ja vor Augen führen, dass ein Carbon-Rennrad, dass wir das alle geil finden, dass wir auch eine Menge Leute kennen, die so Dinger fahren, dass das aber im gesamtwirtschaftlichen Umsatz, wenn du jetzt mal die Automobilbranche nimmst oder sei es nur Hollandräder nimmst, ist das minimal. So, und für dieses Minimal jeweils, wie du sagst, diesen riesen Ingenieursaufwand zu machen. Ich glaube, das Teure ist ja die Entwicklung, die Prototypen und so weiter. Dass die nachher herstellen, ist, glaube ich, beste Beispiel ist bei Fahrradtachos. Die Dinger sind nur, die haben einen Materialwert von 3,50 Euro. Das Teure ist einfach die Software, die da drauf ist und diese ganze Entwicklung, die dahinter steht. Deswegen kriegst du ja auch, wenn dein Ding dann im Jahr Schrott ist, kriegst du ja von Anfang an einen neuen von den Herstellern. Weil, ne, mit dem ersten Preis finanzieren die sich ja quasi die Hauptkosten, die haben. Und das sind halt, ja, bei Rädern, wahrscheinlich ist es bei Laufrädern, beim ganzen Quatsch ist das Gleiche.
Ja. Ja, es ist überall so. Aber wie du sagst, bei Radtachos ist dasselbe, wenn du guckst, du kriegst jedes Handy beim Aldi für 80 Euro, das kann mehr als jeder 300, 400 Euro Radtacho, ne?
Mhm.
Das ist halt nun mal so, aber du zahlst dann halt die Entwicklung und das Marketing, die Werbung zahlst du ja auch mit, ne?
Da habe ich letztens drüber nachgedacht, als ich mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bin und dachte mir so ein Tacho kostet ja auch, keine Ahnung, von 200 bis x Euro. Mein China-Handy, was ich habe, kostet 150 Euro. So, ich kam auf meinem Tacho, ich bin jetzt technisch so affin, ich weiß, es gibt Tachos, die das können, kann ich keine WhatsApp erreichen, kann ich navigieren, ist schwierig, muss die Strecke vorher draufladen und so weiter. Ich habe mir letztens schon gedacht, ich hole mir einfach ein kleineres Smartphone, tue mir das in eine Hülle, tacker das vorne ans Fahrrad dran und habe ja die volle Bandbreite, also so ein Handy kann ja viel mehr.
Für weniger Geld. Du hast eine Kamera, du hast ein größeres Farbdisplay, du kannst
schon. Wobei, die Größe stört mich. Also ich bin ja für diesen Garmin 1000, was ihr alles fahrt, diese riesen Dinge. Ich finde ja, also ich will ja mein Garmin 500 wieder haben.
Ja, ich meine, deswegen hat ja, glaube ich, auch Wahoo mal wieder so einen Erfolg mit dem kleinen Element Bolt. Ein kleiner Tacho, wo eigentlich alles drin ist, was man braucht.
Aber die haben auch dieses Riesending doch auch.
Auch das Große, aber guck dich mal um, wer fährt den Großen und wie viele Leute fahren den Kleinen. Also
ich bin im falschen Fahrradverein, bei mir haben nämlich 2 diesen großen Wahoo-Tacho.
Ja, aber für euch ist eh alles anders. So, aber nicht nur Fahrräder werden neu gekauft, es geht doch jetzt auch wieder ins Trainingslager nach Mallorca.
Oh ja.
Und wir haben einen Mallorca-Führer.
Den Mallorca-Guide.
Guide, entwickelt, ja.
Damit ihr wisst, wo ihr hin müsst.
Genau. Und zwar nicht, wo fahrt ihr, wo kann man gute Strecken, was sind die geilsten Strecken,
wo sind die Coffee-Hotspots, das wissen wir alles. Das ist nicht wichtig.
Wo müsst ihr hinziehen, wo sollt ihr wohnen, wenn ihr welcher Typ seid, ja, ihr euch wohlfühlt.
Genau.
Also, wir fangen an, Gebiet Ballermann.
Wir nehmen uns die Mallorca-Karte und virtuell ja, im inneren Auge vor und wir beginnen quasi, ich sage es mal, rechts unterhalb des Flughafens.
Und wir fangen mal an mit einer Zeitreise, ne? Wir fangen an, du wirst geboren, du wirst 18, du fährst das erste Mal nach Mallorca. Wohin fährst du?
Der Geldbeutel ist klar, ist eine Ausbildung, ne? Oder da sind wir doch direkt im Thema. Also entweder du machst Abitur, weil dann haben wir ein anderes Ziel.
Ja.
Wo fährt der Abiturient hin?
Der Abiturient fährt nach Calaratiada.
Schön in den Nordosten der Insel. Also, müssen wir hier genau separieren. Also, wir lassen jetzt alle außer die Abiturienten weg.
Aber Zeitreise, du gehst 2 Jahre zurück und machst den Hauptschulabschluss.
Genau. Oder fängst deine gute Kfz-Lehre, egal. Fängst deine Lehre an.
Realschulabschluss.
Ist egal, du bist ein arbeitendes Volk, du wirst sehr wahrscheinlich nicht studieren oder vielleicht nachher, egal. Du fährst am Ballermann.
Du machst erste Erfahrungen zu Hause mit Alkohol und Mädels.
Mhm.
Und musst dann auch mal raus und fährst an den Ballermann. Jungs
an Ballermann, genau. Lustigerweise finde ich, für mich persönlich ist es, also ich gucke gerade an dir runter, du bist ja auch der Adilettenfreund.
Ja.
Ich habe seit meinem 14. Lebensjahr die originalblaue Adilette. Ich kriege immer Nackenhaare, stellen sich bei mir auf, wenn einer kommt mit so Nike-Schlappen. Also ich habe auch die Nike-Adilette. Halt die Fresse,
geht
nein.
Gar nicht.
Oder mit so anderen Adidas Schlappen. Es gibt nur eine Adilette.
Ja.
Und es gibt auch keine neuen Versionen, nichts. Es gibt die farblich weiß, nein, ja, die muss eigentlich blau sein.
Es gibt einen Fußballschuh, Coppa Mundial, und es gibt eine Adilette, und das ist halt die Adilette.
Genau das.
Und wenn die Leute ankommen, ich habe auch Adiletten dabei, mein und hol ihren raus, und das sind Victory. Ja. Da sag ich, Leute.
Oh ja.
Ne?
Es oder gibt vom eine. Puma, oder, oh Gott, nein. Es gibt nur eine. Und es gibt auch wirklich nur eine von Adidas. Es gibt ja keine drumherum, es gibt jetzt zig verschiedene Badelatschen von Adidas. Es gibt nur eine einzige Adilette. So will es das Gesetz, Punkt. Alles andere ist strafbar.
Richtig. Diese Adilette trägt man natürlich auch.
Sie kleidet den Fuß. Sie schmückt den Fuß.
Am Ballermann.
Genau.
Man trägt eine Badeshorts, glaube ich. Ne,
oder halt die kurze Adidas-Fußballhose.
Oder aus dem Trikotsatz auch noch gerne eine Hose.
Mit dem Vereinswappen rechts und der Firma 14 links.
Ja.
Ja.
Und dann T-Shirt meistens ersten Tag noch das, mit dem man angekommen ist. Zweiten Tag spätestens hast du aus dem Megapark oder Oberbayern ein ertrunkenes Shirt an.
Ja, am ersten Tag hast du aber meistens auch, da ist es auch immer noch Mode, das Motto-Shirt. Hey, wir fahren da mal, Jungs, lass mal ein T-Shirt machen. Und dann steht dann da, keine Ahnung, der Bierinspektor drauf oder so.
Wer ficken will, muss freundlich sein.
Irgendwie so ein Scheiß, genau.
Ja,
das ist der, ja genau. Lustigerweise die letzten Jahre so ein bisschen in Mode gekommen, ne? Also das war ja so ein bisschen verrufen und jetzt ist ja Mallorca, ist ja Ballermann, ist ja fast schon hip.
Kommt wieder, ist im Kommen.
Ich finde, es ist ganz oben, also der Zenit ist schon, also es ist absolut salonfähig.
Ja, 2 Jahre später, bisschen gehobener, bisschen in Anführungszeichen anständiger, du machst Abitur.
Oh ja.
Du fährst nach Calaratiada.
Fährst mit deinen Mädels nach Mallorca.
Nach dem Abi-Abschluss direkt nach Mallorca, aber nicht zu den Asis zum Ballermann. Nein. Du fährst nach Calaratiada.
Genau.
Dort wird auch gefeiert und getrunken.
Aber stilvoll.
Aber nicht aus Eimern.
Was, Sektgläschen? Ein Aperol.
Du trinkst Smirnoff Eis.
Oh ja,
aus dem Fläschchen.
Bacardi Ras.
Ja, oder auch gerne mal ein Desperados.
Oder ein Salitos. Und wichtig ist natürlich erstmal, du landest ja am Flughafen mit den Assis. Der Assi ist aber da ein bisschen schlauer, weil der fällt an Ballermann. Die stilvolle Generation fährt erstmal 2 Stunden mit dem Bummelbus ans andere Ende der Insel.
Ja. Und die letzte Station ist dein Hotel.
Richtig, ja klar, das ist selbstverständlich. Und abends geht's ins, wie heißt das Ding da, Ombolero?
Gibt's das noch? Ja,
weißt klar. du eigentlich, an der Promenade in Calaratiada eine Bar hat? Kein Spaß, seit letztem Jahr.
Mario Basler. Wie heißt es? B8? Ne, welche Nummer hat der gehabt?
Er ist Spieler. Was hat der denn? 7? Müssen wir gleich mal so
zugeben. Ja, ich weiß es.
Ja.
Die Sonnenbrille von Ray Berry wird am Ballermann getragen. Hm? Calaratiada trägt man Original Ray-Ban, ne?
Original Ray-Ban. Man trägt vielleicht auch mal gern ein Poloshirt. Jetzt noch nicht die Lacoste Vels, aber vielleicht so, da, so vielleicht mal so, da, so ein Pony auf der Brust, wo man sich mal das erste, das Geld von der Mama vom Abitur abgespart hat.
Und am Ballermann knallt sich natürlich so weg, dass du abends gar nicht mehr essen gehen kannst. Entweder liegst du am Strand im Hotel oder fällst direkt, ohne zu essen, in den Megapark rein, ne?
Ja, so ein Terrakotta-Bembel ist da auch was zu essen.
Der Klassiker, ja. Und in Cala Ratjada geht man aber, nachdem man schick sein Smirnoff Eis noch am Strand getrunken hat, den Sonnenuntergang gesehen hat, geht man ins Hotel, macht sich frisch und geht dann in der weißen Hose abends aus essen.
Ja, ja.
Trägt nicht die Adilette, trägt
Flipflops.
Flipflops.
Flipflops. Oder
auch Espadrillen. Gern so ein Bambus-Flipflop, weißt du, so ein Stroh.
Espadrillen, diese dünnen Stoffdinger, weißt du, mit diesen Bambussöhlchen.
Ja, diese Stoffschuhe, ja. Diese ganz schicken, ohne Socken rein. Ja, ne?
Selbstverständlich.
Ja, am Ballermann, Adilette trägst du mit Tennissocken.
Ja, oder ist halt warm ohne, aber du hast, wichtig ist, du, die Kategorie Cala Ratjada ist auch diese hochgekrempelte, der Mann zeigt Fußknochen, was ich nie verstanden
habe. So Hochwasserhosen.
Was ich nie verstanden habe, also diese knöchelfreie Mode bei Männern, nee, will mir nicht in den Kopf.
Der Mann ist ja auch dann meistens mit Undercut unterwegs.
Ja klar, der Undercut, lange Haare, längere Haare.
Längere,
Weller-Mode-Frisur.
Ja, am Ballermann ist er auch vielleicht rasiert, aber nicht so richtig Undercut. Da sind die Haare noch oben so kurz, dass sie noch hochgegelt werden. Da ist Undercut richtig lang, hält auch nur, weil du die Sonnenbrille oben reinsteckst.
Und wahrscheinlich benutzt er Schaumfestiger.
Mit Haarspray abgebunden.
Auf jeden Fall. Das, ja, ansonsten haben wir noch so wichtige Marken, Cala Ratjada. Es wird auch nicht die Assi-Musik gehört.
Nee, also gehobene Partymusik.
Was ist denn, ja, was ist gehoben? Also
auch so ein bisschen Elektro dann vielleicht,
ja,
schon?
Ja, selbstverständlich. Vielleicht auch ein bisschen noch R&B von früher.
Ja, Insomina.
Sowas, oder? Faces, ja. Ja, das ist doch, Cala Ratjada ist schon,
wo auch gerne mal die hübsche Freundin mit der dicken Hässlichen hinfährt.
Das ist der Klassiker. Wobei, klar, wir haben am Ballermann mehr die Vereine tatsächlich noch. Wobei ich nie verstanden habe, wenn, es gibt ja immer, ne, die Schöne mit ihrer dicken Freundin. Wenn die zum Ballermann fährt, das verstehe ich nicht. Das checke ich nicht. Also dann bist du doch, da musst du dich auch mal vom Spiegel reflektieren und fragen, was bei deinem Leben falsch ist. In Cala Ratjada wird dir anscheinend, Sinn und Zweck, sind wir mal, der gleiche ist der wahrscheinlich der Fortpflanzungsgedanke. Nur in Cala Ratjada ist der Deckmantel des Abiturs drum.
Der Speckmantel.
Der Speckmantel bei der einen. Ich sagte gerade eben, glaube ich, in Cala Ratjada wird das Kondom benutzt. Am Ballermann brauchst du nachher Penicillin und die Pille danach. Das ist so der Unterschied.
Ja. Ja, Cala Ratjada ist dann auch so ein bisschen, also klamottentechnisch auch gern hier der neue Trend. Boyfriend Jeans Look.
Bei Frauen, ja.
Bei Frauen, nur weite Klamotten, nicht mehr so diese engen Röhrenjeans, die waren
aber
ja auch mal.
Aber auch der Typ trägt diese langen T-Shirts, die dann aber nicht so normal wie ein T-Shirt an Enden abgeschnitten, sondern so eine Welle drin haben, die vorne und hinten etwas länger
vorne sind. Ja, genau, vorne und hinten so ein bisschen runterhängen, ja, über den Hintern, ne?
Vielleicht auch, ja, dann natürlich die hochgekrempelte Hose.
Aber den Stoff, den du dann hinten über den Hintern hängen hast, wurde am Kragen rausgeschnitten, ne? Also
ja,
du hast
ja runter, ja, ja, bist du, ja klar, als Typ, da musst du ja das Goldkettchen zeigen. Und
nee, den Rosenkranz musst du sehen.
Den tätowieren.
Ja, oder tätowiert. Ja, da sind wir bei Cala Ratjada angekommen, ne? So, du wirst älter.
Ja, dann entweder.
Du kriegst Kinder.
Wollte ich gerade sagen, entweder es klappt oder es klappt nicht.
Ne?
Es klappt, du kriegst Kinder, du heiratest, du landest in
Alcudia.
Oder Cala Mayor.
Richtig.
Schöne Familienbunker. Ja. Morgens um 10 Uhr der Clubtanz. Von Jessica, der Animateurin, vorgetragen.
Ja, die. Deine Frau nimmt sich endlich mal wieder vor, Sport zu machen und geht zur Wassergymnastik.
Oder Yoga. Im Schatten.
Aber auf natürlich diesem, auch von den Animateuren. Ne? Das sind natürlich Leute, die können alles. Die machen tagsüber, fahren die Fahrrad, machen Guide. Die machen morgens den Yogakurs. Abends sind die Animateure.
Gibt's das Cat-Musical. Cats-Musical machen
sie abends. Die können alles. Die sind Profis in allem. Ne?
Das ist
und, ein harter Job. Nachmittags machen die noch Massage. Also Rundum-Paket gibt es dann für die Frau, damit sie sich in ihrem All-Inclusive-Urlaub wohlfühlt, während die Kinder bei der Kinderbelustigung abgegeben wurden.
Das ist ja ein Thema für mich.
Damit man endlich mal wieder Zeit für sich hat und zu sich selber findet.
Das ist es. Das ist ja ein Thema für mich. Da bin ich zu Hause immer sind wir beide uns noch gegen am Wehren. Da sprechen wir Gott sei Dank eine Sprache, dass wir beide noch keinen Bock drauf haben. Wobei es ist halt, es ist halt schon krass, was die alles, also du musst dich halt als Eltern um nichts kümmern. Du hast die Kinderbelustigung, du hast das Kinderbett, du hast alles dabei. Das ist schon cool, was da ist. Papa darf sonntags dann um 2 Uhr Formel 1 gucken gehen.
Ja, da darf gucken. Eigentlich ist das auch nur ein Vorwand, damit man dann auch schon um 2 Uhr anfangen kann,
Bier zu trinken. Schön, ne? Im Dunkeln. Ne?
Ist ja so umsonst.
Ne? Ist ja all inclusive, ist bezahlt. Ja, abends schepperst du dich mit Batida de Coco bei Cats und was gibt es noch für Musicals? Keine Ahnung. König der Löwen weg.
Ja, du hast aber natürlich auch die Boyfriend-Jeans-Look und den ganzen Krempel abgeworfen und trägst jetzt Esprit und S. Oliver.
Ja, definitiv. Du bist da angekommen, vielleicht auch mal eine Wrangler-Jeans abends. Oder halt, du bist der coole Papi mit einer Leinenhose.
Ja, das kann natürlich auch sein. Und dann hast du auch so ein weißes Oberteil noch, wo du hier den Ausschnitt oben mit so einem Bändel zu geknöpft hast.
Ja, weil du bist halt so im Süden, du willst so ein bisschen den lockiger, flockiger machen.
So ein bisschen der Segler, ne? Ich habe gerade vor Anker geworfen und lass mir heute Abend mal hier gut
gehen. Deine Frau hat, je nachdem, wenn du schon etwas älter bist, hat aber den Bikini schon aufgegeben, oder?
Die trägt Badeanzug vermutlich, ne? Und er trägt dann auch die lange Badeshorts.
Von früher, weil er noch hip sein will.
Ja, Fila, Kappa, ne? Die Marken halt.
Er ist noch junge Marken. Er ist noch jung geblieben.
Ja.
Ich würde mal gerne wissen, ab wann, obwohl, da kommen wir nachher noch zu, der Speedo-Mann, der kommt etwas weiter wieder im Süden nachher, ne?
Wir müssen uns ein bisschen beeilen.
Oh, ich gucke, so, stimmt.
Du wirst wieder älter, die Kinder sind aus dem Haus, du machst wieder mit der Frau Urlaub zusammen und kannst auch mal wieder auf die Piste gehen, ne? Ja. Gehst abends wieder öfters mal aus, bist nicht im Hotel, wo du die Kinder mal für eine Stunde abgeben kannst. Du gehst auf die Piste und dann fliegst du natürlich nach Pagera.
Oder Santa Ponsa.
Santa Ponsa.
Nah am Flughafen gelegen, alles schön.
Esprit, S. Oliver ist zu langweilig geworden.
Du willst jugendlich schick sein.
Kneipenschick. Du ziehst Camp David an.
Du guckst samstags Deutschland du Superstar und siehst dann natürlich das Werbegesicht der Firma.
Nummer 1, den Dieter.
Umso dicker die Nähte an der Jeans mit weißen Nähgarn.
Ja.
Umso glänzender die Waschungen und so krasser die Farben. Polo-Shirt. Früher hat man es, glaube ich, La Martina genannt. Kennst du noch? La Martina Polo, ja. Porsche-Mannschaft oder irgendwie sowas. Ist jetzt auch Camp David natürlich. Oder auch ein Hemd, natürlich. Ne? Hemd auch offen.
Dein
Bauch wird dicker.
Dein Handgelenk schmückt die Icewatch.
Die hast du doch mitgenommen. Der stimmt.
Ja.
Deine Schuhe sind Puma.
Ja. Die Puma Speedcat, oder wie heißt diese Formel 1 Fahrerschuhe. Die gab es auch von
Ferrari oder Mercedes Petronas. Um deinen Hals ist eine Fossilkette mit Lederbändchen und Kreuz.
Ich kann über die Schuhe, die gab es echt mal, die waren über die Knöchel so.
Und dann nur so ein Klettverschluss.
Oh, ja.
Ich glaube, mein Gefühl, wenn es geregnet hat, waren die Schuhe, die Sohle war so dünn, wurde einfach nur nass sofort.
Ja, das lief direkt an den Seiten rein, das war ja nur so ein Millimeter Sohle. Oh, ja, Du trägst auch Ring um den Daumen, oder?
Oh Gott! Diesen Silber, der mit diesen schwarzen Triangles.
Ja, und ein Ohrstecker mit Stein.
Sonnenbrille hast du aber Kohle rausgehauen. Ich hab grad, trägst du Porsche-Design?
Ja?
Porsche-Design mit so einem ganz dünnen Gestell.
Aber großen Gläsern.
Ja, selbstverständlich. Die Haare sind weniger geworden.
Ja, aber blonde Haubenstreich.
So ein bisschen wie DJ Ötzi, wenn er die Mütze auszieht. So ein Kranz. Oh, ist das geil. Schlimmes Glück. Weißt du, na, wohin her, das passt ja wohl.
Hat der die Mütze überhaupt schon mal aus?
Ja. doch, irgendwann. Der war so ganz wasserstoffperoxidblond.
Ja. Ich dachte, der hätte nur den Bart gefärbt.
Ja. Manche haben auch noch das Portemonnaie mit der Kette.
Ja.
Um den Rocker zu zeigen.
Und die Haare aber gegelt im Wettlook, die noch da sind, ne?
Ja, oder halt tagsüber machst du die Haare nicht, dann trägst du eine Etadi-Kappe.
Ja, die Frau dabei, wasserstoffblond.
Also mit Ansatz.
Fick mich Palme.
Am Tag, Strand über Jahr, abends offen.
Wenn sie mit dem pinken Bikini an den Strand geht, ja, die fick mich Palme. Aber abends offen.
Offen, ja.
Wenn so ein bisschen noch Wind durchweht.
Aber ne? So ein Popo-Scheitel, ne?
Ja.
Ja, natürlich. Große Ohrringe.
große Ohrringe, diese Strass-Jeans, weißt du, wo wie so Tribals an der Seite mit Strasssteinen draufgeklebt ist, was alles glänzt und glitzert.
Ich glaube, diese Leute hatten auch früher, kennst du die Jeans, die vorne Jeans und hinten Cord hatten?
Ja, stimmt, die gab's ja auch mal. Aber nee, die wäre
so. Was haben die früher getragen? Ja, mit dem Strass, definitiv. Ich finde aber auch, dadurch, dass jahrelange Sunpoint-Besuche, das optische Erscheinungsbild, natürlich Sommer, Winter, Herbst, früher immer braun gebrannt ist, ist so ums Gesicht rum, sieht das an den Augen aus, an den Seiten der Augen, als ob da so, ja, so Vögel, weißt du, mit aller Gewalt so dran gezogen hätten und da richtige Riefen hinterlassen. Auch schön zwischen den Frau zeigt Brust.
Ja.
Oftmals das Spaghetti-Top.
Ja.
Da sieht man an den Armen quasi, ne? Unten an Trizeps, da hängt's.
Ja.
Mit den Falten. Und am Brustbein da quasi, wo der mittlerweile schlauchförmige, egal, lang, also ne, das, ja, Dekolleté wird immer länger. Da oben ist dann so ein Hautgeschwülst mit so ganz vielen Falten.
Ja,
und das ist, ich weiß nicht, was es ist.
Du würdest am liebsten mit der Bauschaupistole von Wirt ausschäumen.
Also, dann steht das auch alles wieder.
Ja.
Aber was für Schuhe trägt sie?
Sie trägt meistens so, würde ich sagen, so weiße
Stiefeletten von Buffalo.
Nee, das ist, glaube ich, schon wieder so ein bisschen sportlich. Weiße so Air Max oder sowas.
Ja, ich dachte jetzt eher an diese, kennst du diese Römerlatschen, die Mode sind, die so bis zur Wade hoch dackelst.
Ja.
Sowas, aber da sind die Schuhe.
Man, oh Gott. Man trifft sich dann aber im Krümelstadel abends.
Krümelstadel.
Hat den Stammtisch schon, ne? Wird mit Namen begrüßt.
Ja klar, der Helmut und Roswitha kommen jedes Jahr.
Ja, sicher.
Sie trinkt immer so ein 07er Sangria mit so 5 Orangen drin oder so. Dann, ja. Wegen der Frucht. Und er ist ein Mann.
Bestellt sich klassisch halben Liter Bier.
San Miguel.
Und wenn die Stimmung steigt, dann bestellt er auch schon mal eine Runde Kurze zwischendurch.
Also ein Jägermeister. Um sich nach zu Hause zu fühlen.
Mensch, Udo, wir müssen doch morgen noch einkaufen. Ach komm, einer geht noch.
Kümmerling. Wir trinken Kümmerling.
War, jetzt wird's eklig. Ja, das ist so ein kleiner Eindruck. Je nachdem, in welche Kategorie ihr euch einsortiert, wisst ihr jetzt, wo ihr in Mallorca hin müsst und wo ihr übernachten müsst. Wir sind am Ende der Sendung, Fizi. Ich sage, es hat wieder riesen Spaß gemacht. Wir haben uns echt kaputt gelacht. Ich freue mich auf die nächste Folge.
Auf jeden Fall.
Und sag danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Immer Sonne in den Speichen. Viel Spaß euch. Tschüss.
Vatasia, der Jedermann-Podcast.